Namaste, guten Abend. Schön, euch zu sehen hier im Zoom. Und alles Liebe, guten Abend auch an alle im YouTube. Ich sehe lauter happy und problemfreie Gesichter hier. Das veranlasst zu sagen, positive Berichte sind auch immer sehr willkommen, wenn es welche geben sollte. Also es müssen nicht schwierige Fragen oder Probleme sein. Problem ist ja an sich sowieso nur eine Bewertung, die der Mind macht. Alles andere sind einfach nur Geschehnisse, die passieren. Ups, Augenblick. Okay. Wenn du draußen bist und es regnet plötzlich heftig und du bist kurz vor deiner Haustür, dann machst du eine Handlung, dann machst du eine Aktion, dann rennst du vielleicht. Das ist aber kein Problem. Und genauso sind auch alle anderen Dinge, die uns so passieren. Die werden oft ein Problem genannt. Das ist immer eine Bewertung von, was nicht im Griff haben oder was anders haben wollen. Und jetzt in diesen schwierigen und verrückten Zeiten auf der Erde, in der Welt, da kommen immer eindringlicher und immer mehr die Fragen auch an mich. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Also bis vor einiger Zeit war es ja noch okay mit Meditation und Therapie und so. Aber jetzt brauchen wir doch noch irgendwie noch ein paar bessere Geschütze, oder nicht? Nee. Da ist nichts Besseres oder anderes in dem Sinne anzubieten, obwohl ich den Eindruck habe, dass das auch viele machen, auch viele Lehrer, viel sonderspezielle gegen die verrückte Welt, Methoden und Formeln werden jetzt angeboten. Ob die dann funktionieren, das bleibt noch abzuwarten. Ich habe nichts anderes anzubieten als vorher auch. Und das ist genau im Jetzt, genau in der Mitte des Moments anzukommen und hier zu bleiben. Beste Eingangstür ist immer tatsächlich dieser Body, weil der kann nur jetzt hier sein. Der ist nie woanders als genau jetzt hier. Deswegen die Frage, wie geht's mir gerade jetzt? Kann ich es irgendwo im Körper spüren? Lass uns doch gerade eine Minute oder zwei dem widmen. Wie geht's mir gerade jetzt? Kann ich es irgendwo im Körper spüren? Und genauso wie es jetzt gerade ist, da genau wie es ist, mittendrin sein. Da muss jetzt nichts anders gemacht werden. Das muss nicht verstanden werden, nicht analysiert, nicht therapiert. Es ist einfach dieses So-Sein jetzt hier im Moment. Der Vorschlag ist, 100% Aufmerksamkeit da reinzubringen. Sobald du 100% hier jetzt bist, kann es keine Probleme geben. In dem Sinne dann auch kein Leiden. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir die Natur des Mind verstehen, weil der will immer anders. Egal was, aber anders als es ist. Und das erzeugt alles Leiden, was es gibt. An der Stelle kommt dann oft irgendwann die Frage, ja, was ist denn mit körperlichen Schmerzen? Ja, das ist nicht ein anderes, komplett anderes Thema, aber es ist ein besonderes Thema. Und doch gilt auch da, nicht anders haben wollen, als es ist und mittendrin in der Mitte des Moments hier sein. Das ist der Problemkiller und das ist das Ende von Leiden. Das bedeutet nicht, dass man nicht fühlt, dass man nicht Herzensbrüche spürt, dass man nicht gewahr ist, was auf der Erde los ist oder in der Welt. Das ist keine Flucht in irgendeinen meditativen Zustand. Es ist ein intensives Ganzsein im Jetzt. Und das ist in sich frei. Der meint, der wird nie aufgeben, irgendwie anders haben zu wollen. Ja, größer, besser, schöner, egal was, aber anders. Und das nagt, das nörgelt und nagt ständig. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, mein Mind sagt auch manchmal kurz nach dem Satsang oder auch in so einer Pause, quakt da plötzlich was, wie ich jetzt aber irgendwas hätte besser sagen können. Ist total lächerlich. Passiert. Ja. Hat keinerlei Bedeutung. Das ist die Beschaffenheit des Mind. Das ist dessen So-Sein, dessen Dharma. Der quakt, der muss anders wollen, der muss immer was Neues erfinden. Das ist ja in bestimmten praktischen Dingen im Alltag, wird das gebraucht, ist das super gut, das ist ein super Biocomputer. Nur wenn es um dich geht, um Hiersein, um Leidensfreiheit, frei von Leiden und überhaupt auch frei sein im Jetzt, da werden diese Mindmuster nicht gebraucht. Und die schleichen sich von allen Seiten immer wieder an. Sogar eines Tages, wenn der Körper bereit ist zu gehen, wenn der stirbt, wenn der nicht mehr funktioniert, die Psyche, die Emotionen, das Fühlen auch bereit sind zu gehen, der Mind leistet den Widerstand, der will nicht sterben, der will nicht gehen. Deshalb gibt es sowas wie Reinkarnation. Die Teile, die noch nicht in der Mitte von jetzt gelandet sind, sozusagen, die müssen noch mal wieder in eine neue Form. Es ist noch nicht mal das genau derselbe Mind, den du jetzt hast. Denn genau so wiederkommt, so läuft das auch nicht. Aber die quasi die nicht bereiten Anteile, die bis zum Schluss erfolgreich Widerstand geleistet haben, keinesfalls jetzt hier zu stoppen und in der Mitte vom Sein zu sein. Das braucht dann wieder eine Form, um das zu lernen, bis alle Teile das gelernt haben. Dann ist das, was nicht kommt und geht, dein Kernbewusstsein oder es wird auch Seele genannt, dann ist das in freiem Gewahrsein, unabhängig von körperlicher oder geistiger Form, reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein in Liebe. Wie genau das dann ist, dazu kann ich wenig sagen. Manchmal haben wir Empfindungsströme, die uns etwas darüber mitteilen in tiefen Momenten von Meditation, in Auflösungsmomenten, wenn der Mind ganz still ist, dann kriegen wir so einen Geschmack davon. Da sind wir hier jetzt unabhängig von Körper, Geist, Form oder Nichtform. Es spielt beides keine Rolle, die Pole sind weg. So. Ich habe also keine besonderen Antikriegs- oder die besseren Friedensmacher-Methoden anzubieten, auch nicht fürs eigene Innere, es gibt nur eine. Und das ist mit dir selbst im Jetzt, im Moment ganz hier zu sein, genau so, wie du gerade bist. Gewahr zu sein, wenn die Urteilsgedanken reinkommen. So solltest du aber nicht sein, das sollte aber überwunden sein, das brauchen wir nicht mehr, bla bla. Davon auszugehen, dass wir alles, was Menschen möglich ist, immer wieder erleben können, das ist weise und das ist auch beruhigend. Ich höre oft, ja, ich habe schon lange meine Wut überwunden, aber mit Trauer habe ich noch ein Problem oder umgekehrt oder sowas. Ja? Und es kann sein, dass für Monate oder Jahre bestimmte menschliche Züge unserer programmierten Persönlichkeitsveranlagung nicht auftauchen. Es ist dennoch nicht weise, zu denken oder zu meinen, ah, das habe ich überwunden, das kommt nie wieder. Der, der was überwindet, der muss überwunden werden. Das, was glaubt, da gäbe es eine Hierarchie oder was zu erreichen oder so. Das ist noch nicht ganz entspannt im Hier und Jetzt. Und darum geht's. Da drin ist Friedlichkeit, Frieden mit dir. Und sobald das schwingt, ist auch Friedlichkeit und Frieden mit anderen. Wenn du in Ordnung bist, wie du bist, mit allen Schwächen, Fehlern und verschrägten Eigenschaften, dann sind andere das auch. Und Kommunikation und Beziehen und Austauschen, das wird dann von selber einfacher. Und für alles, was im Weg steht, 100% jetzt hier zu sein, ja, da haben wir Werkzeuge und relevante Werkzeuge. Ich benutze die ja auch in Einzelsitzungen oder auch manchmal hier in den Meetings, wenn sich's ergibt. Werkzeuge, innere Landkarten, Verständnis ist alles nicht zu unterschätzen. Und das, was wirklich den Trick macht, ist die Bereitschaft, mit der ganzen Geschichte in den Moment hinein zu verschwinden. Das alles. Genau jetzt. Warum nicht genau jetzt? Kannst du fragen, wenn du willst, was verliere ich, wenn ich jetzt komplett meine ganze Geschichte jetzt verschwindet, was verliere ich dann? Was will ich nicht hergeben? Gibt's da was? Das sind ganz interessante Erforschungsfragen. Hat jemand dazu vielleicht eine Mitteilung? Dann meldet euch. Oder auch andere Mitteilungen willkommen. Fragen, Berichte. Beschwerden. Was alles wieder nicht geklappt hat seit dem letzten Mal. Das höre ich jetzt in dieser Zeit öfter. Ja, ich mache meine Meditation, mir geht's trotzdem nicht besser. Ich mache meine Traumatherapie und ich leide immer noch. Das ist die Natur des Mind, denn auch wieder und wieder sehen und verstehen. Da sind Fortschritte, da sind Verbesserungen und nie genug. Nie genug und muss anders. Das ist Mind. Wenn du mit dem Einzelnen, um was es gerade geht, 100% jetzt hier bist, ist da kein Problem. Und natürlich kann man dann da auch ansetzen mit heilerischen oder therapeutischen Mitteln. Okay, ihr seid dran, wenn es was gibt. Ja, Anja.
Ja, ist ganz interessant. Also mir geht es gerade wirklich irgendwie gut, wie du das erkannt hast. Und ich musste gestern so ein kleines Interview geben für so einen Imagefilm. Und da wurde ich halt eben dann aufgenommen. Ich musste zum Stuhl sitzen und mir wurden Fragen gestellt. Wer bist du? Kannst du dich mal vorstellen? Und das war so, oh mein Gott, wer bin ich? So, ne? Und dann habe ich erstmal gesagt, mein Name, mein Alter. Und dann so langsam sickerte dann so ein bisschen die Geschichte hinterher, also was ich alles gelernt habe vorher. Und das war halt eben so ein Moment, wo ich also einfach mal ganz langsam gemacht habe. Und ich konnte irgendwie so ein bisschen Raum lassen, dass ich mich dann einfach öffnen kann für so weitere Fragen, ohne dass ich jetzt aufzähle, was ich alles gemacht habe und so. Und das fand ich total angenehm. Also irgendwas hat sich da so total entspannt.
Ja.
Das habe ich gemerkt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas wiederholen muss, was ich schon eben alles gemacht habe und wer ich mal war.
Mhm.
Sondern einfach, ich habe das so erzählt, wie, ja, das war das andere Leben, das andere Kapitel irgendwie und jetzt bin ich hier.
Mhm.
So, und ja, das wollte ich Gutes jetzt erzählen.
Okay. Klingt gut und ist immer so ein bisschen ulkig. Wer sind Sie denn, Fragen? Also kommt drauf an, in welchem Kontext in der Welt das erscheint. Und dann auch die ganz normale Rollenbeschreibung abzugeben, weil ob wir die jetzt spirituell einfärben oder einfach Name, Beruf und Partnerschaftszustände aufzählen müssen. Das spielt an sich überhaupt keine Rolle. Ja, und das Raumlassen, was du beschrieben hast, klingt nach, da war freier Raum nicht mehr so angeklebt und identifiziert zu den Worten, zu der Geschichte. Das ist ja die eine der festgeklebtesten Sachen ist. Name, wer ich bin, was ich gelernt habe und was ich mache. Ne, das klebt ja gut. Und auf einmal ist da auch Luft. Das ist wie eine andere Person. Oder ja, da ist Luft dazwischen. Und auch damit zu spielen oder damit spielen zu können, wie andere die Rolle auf einen drauf projizieren. Ja, ich habe immer diese spaßigen Erlebnisse, wenn ich die alten Freunde treffe. Also die von vor 30, 40 Jahren. Ja. Oh, hast dich überhaupt nicht verändert. Ja, die sehen auch das. Die sehen genau das. Ich mache gar nichts. Ich kriege die erstaunlichsten Rückmeldungen.
Also ich finde es auch immer interessant, dass ich habe ja Theater studiert und war 25 Jahre ein bisschen mehr eigentlich auf der Bühne richtig erfolgreich. Und ich bin so müde das so zu erzählen, weil ich immer sofort sehe, diese Reaktion. In dem Moment, wo ich das sage, habe ich das Gefühl, jetzt verstehst du wieder gar nichts mehr. Also, weil das ich habe das ja nie so empfunden, wie das die meisten Menschen einordnen. Ich war ja immer sozusagen auf der anderen Seite und das können sie sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist. Und ja, und ich habe da immer schon richtig, also ich wusste immer, da kommt dann so ein irgendwas auf mich zu, wenn ich das dann gesagt habe. Das war aber gestern, es war so entspannt, weil ich habe es irgendwie gesagt und habe es dann aber sofort fallen gelassen, was ich dachte, was die jetzt wieder projizieren, ne? Weil daraus wurde dann auch wieder wie, ne, so, wie so ein Kampf, dass ich dann sofort die Maschinengewehre gezückt habe. Das hab ich dann auch alles so, ja, denk dir deine Sache, aber jetzt bin ich hier.
Es spielt sowieso überhaupt keine Rolle, was wir über uns sagen. Jeder, dem wir das sagen, hört was anderes. Ja, das ist unvermeidbar. Jeder individuelle Mind hat seine eigene und meist eine andere Interpretation als alle anderen oder das, was du gemeint haben könntest. Ja? Und ist für mich sehr nachvollziehbar, was du gerade erwähnt hast mit dem Theater. Ich hatte ja ein ähnliches Karma mit dem Tänzer sein. Ja, und das dann auch nicht mehr sagen zu wollen, weil dann diese Projektionen losgehen. Das ist natürlich genauso eine abtrennende Haltung wie andere innere Urteile. Ja, also über sich das um Himmels Willen nicht mehr zu sagen, weil man will ja nicht mehr besonders sein. Ne? Ich bin die ersten paar Jahre in Osho-Kommune rumgelaufen und wollte auf keinen, ich wollte nicht mehr dieses Künstler darstellende Künstlerreklame auf der Stirn leuchten haben. Dann sollte aber auch keiner wissen, dass ich ganz toll tanzen kann. Ich habe also wie ein plumper Idiot immer nur mal ein bisschen so gemacht, wenn die Musik ging. Ja, über 2 Jahre lang etwas neurotisch, ja, als Experiment für mich, um rauszufinden, ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht diese Künstler, Tänzerin, bla bla, ja, und dann gesehen, oh, das ist genau derselbe Trip, das ist derselbe Trip am anderen Ende. Den gibt's auch mit spirituell und normal sein. So ungefähr, manche Leute strengen sich an, die wollen quasi ihre Erleuchtung allen anderen rüberbringen und beweisen. Und dann gibt's auch die andere Seite, wo Lehrer versuchen, ihre Normalität zu beweisen. Dem bin ich auch begegnet am Anfang. So, da war ein Bedürfnis, das rüberzubringen. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Und es ist zu viel verlangt, zu viel erwartet, dass irgendjemand das sehen könnte. Weder die Erleuchtung noch das sogenannte Normalsein, weil im Grunde gibt es da ja auch noch nicht mal einen Unterschied. Das ist ja dann noch obendrein. Ja, das ist der Mind, ist wieder, hier ist er wieder, der das macht. Der denkt, das ist da am einen Ende vom Spektrum, das ist das andere. Und das ist genau die gleiche Trennung erzeugende Polarisierung. Natürlich muss das passieren, damit man das spürt. Und ja, cool. Und gestern war Luft drin bei dir in dem Bericht. Es ist eine gute Erfahrung und ist auch vorbei. Mal gucken, was beim nächsten Mal passiert, wenn jemand sagt, na, also, Frau Mattner, wer sind Sie denn?
Also das Interessante ist, dass ich bin wieder gelandet, quasi im Theaterbereich jetzt, aber wie so einmal durchgewaschen und bin jetzt halt eine Lehrerin.
Cool.
Und das... das finde ich gerade total spannend, weil ich da ja ganz anders drauf blicke als die. Mhm. Und ja, ich warte mal auf den Moment, wann ich denke so, nee, hier habe ich doch nichts verloren. Aber irgendwie, irgendwie ist es gerade schön, weil ich kann es ja. Also
ja,
es einfach irgendwie anzuwenden, denke ich mir. Da habe ich so lange jetzt gesagt, irgendwie, nein, auf keinen Fall mehr.
Mhm.
Aber es ist jetzt einfach zu mir
gekommen. Oh, gut.
Ja.
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 Ja. Da ist dann auch was Trennendes dann auch weggeschmolzen. Gut.
Ja.
Klingt gut.
Ja.
Viel Freude. Okay.
Da gibt's.
Ups. Ja, machen wir erst Eve hier.
Hi. Ja, ich fand das Gespräch gerade wirklich interessant, weil mich das auch gerade beschäftigt mit der, also was mache ich beruflich gerade weiter jetzt seit dem Aufwachen, was bei mir jetzt noch nicht so irre lang her ist. Und ich stelle da auch fest, dass mir sogar das, was ich, also was eigentlich so in mir veranlagt ist, sich immer mehr herauskristallisiert, also von klein auf schon veranlagt ist, als eigentliche, ja, Berufung klingt immer ein bisschen pathetisch, aber vielleicht passt das doch ganz gut, sich als Berufung herauskristallisiert. Ne? Mehr, ich habe das zwischendrin immer mal wieder beiseite geschoben, weil ich dachte, ich muss ja Geld verdienen. Also ich bin auch im künstlerischen Bereich tätig, ich schreibe. Und ja, also einerseits und andererseits. Und das bringt mich ein bisschen auch zu dieser Ambivalenz, weil ich es so empfinde, dass auch das Ego ja nicht wirklich stirbt, auch wenn man es ständig hört. Also ich empfinde das so, dass da immer dieser Ozean der Stille im Untergrund da ist und der genauso real ist wie diese Bewegungen auf der Oberfläche, die aber ja auch nie ganz verschwinden. Na, vielleicht, also bei mir würde ich sagen, ist es so, dass sie nicht mehr ganz so dramatisch ausschlagen, die Wellen, oder nicht mehr ganz so hoch schlagen, auch schneller wieder abebben. Aber trotzdem ja auch immer da sind. Und das andere, alles andere wäre ja auch irgendwie fad. Also wenn da gar keine Emotionen mehr wären. Ich meine, die Gefühle sind die Farben des Lebens. Und wenn wir gar keine Gefühle mehr hätten, das wäre ja ein unendlich tristes Dasein wie in diesem Q-Universum, ne, bei Star Trek. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Die
sich die Tote langweilen, weil sie unendlich lange leben und alles sehen haben und alles kennen und so unsterbliche Götter sind, aber sich eben zu Tode langweilen. Deshalb finde ich das total wichtig und gut, dass das Menschsein ja genauso erhalten bleibt. Und nach der psychologischen Definition finde ich schon auch das Ego oder das Ich, weil das heißt ja nichts anderes als das Selbstbild, was man von sich hat. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass trotz der Stille und dem Frieden, die manchmal sehr, sehr stark sind. Also ich habe so Tage, da funktioniere ich kaum, weil es mich so da reinzieht.
Mhm.
Und trotzdem immer wieder habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass da auch eine klare Vorstellung davon ist, wer ich bin, auch auf der Ebene der Person oder der Persönlichkeit, sogar noch mehr als vorher fast, also oder in einer reineren Form.
Ja.
Mein
Sinn. Klarer. Die Programmierung wird auch ganz viel klarer.
Ja.
Und die Ego- und Ich-Definition ist schwierig.
Hm.
Ja. Es ist nicht dasselbe.
Ja, ich glaub,
das, was ich sagen kann, das kann immer ich sagen, vor, während und nach Erwachen. Das ist ja auch praktisch so. Sonst gäbe es auch keine Kommunikation, weil ich rede jetzt mit dir. Du redest mit mir. So. Das ist ein somatischer Steuermechanismus, psychosomatischer Steuermechanismus für die Objekte im Geist, ist ich. Ja? Ob das identifiziert ist und anhaftet, wenn es anklebt, dann bildet sich eine Polarisierung. Das nenne ich egoisch. Das ist was anderes als einfach diese Ich-Identität, die zu dem Personenprogramm gehört. Programmierung bleibt auch dieselbe Programmierung.
Ja, ja.
Die Programmierungsanteile ändern sich nicht. Alles wird klarer gesehen vielleicht, so wie du auch beschrieben hast.
Ja. Ja?
Und das viel zitierte Sterben des Ego, das gibt's schon. und zu Lebzeiten. Und es bedeutet, dass mehr als 50% von dem Klebstoff mit der Geschichte ist abgeschmolzen. Und das, was ich sagen kann, macht das auf eine praktische oder rein sprachliche Art und Weise. Sonst wäre ja auch Kommunikation nicht möglich. Ja. Und da drin zeigen sich auch im Sanskrit wird das latente Vasanas genannt. Da zeigen sich die, wie so Echo-Rest-Klebefäden. Die Abwicklung geht immer weiter. Die Abwicklung geht weiter. Das ist spannend und wunderbar. Auch bescheiden machend, wenn man es sieht. Also in meiner Erfahrung und in meiner Sicht gibt's kein, nicht einen einmaligen Plöpp und dann ist eh alles erledigt. Ja. Papaji hat mich damals schon in so eine erstaunliche Richtungsöffnung geschickt. Es war gar nicht eine Antwort von einer Frage von mir. Jemand anders hatte ihn gefragt über seine Aufmerksamkeit. Und er sagte, natürlich bin ich aufmerksam, die ganze Zeit, bis ich sterb. Und wir saßen da, die meisten von uns haben gedacht, wieso muss er denn aufmerksam sein? Er ist doch erleuchtet. Ja? Das sind alle diese Romantikprojektionen, diese Märchenvorstellungen von was Erwachen ist. Da muss man nicht mehr achtsam sein, man muss nicht mehr aufmerksam sein, alles ist im Lot, alles ist toll. Und man muss bestimmte Sachen nicht mehr fühlen und nicht mehr und so. Ja. Und es zeigt sich dann nach und nach, dass das ganze Menschsein erleben passiert im Alltag, so wie es passiert. Und doch ist da auch ein Riesenunterschied, denn das Leiden am So-Sein, das ist verschwunden, das ist nicht mehr. Hm. Ja? Und doch können auch starke physische, psychische, psychoemotionale Zustände sich einstellen, die in Anspruch nehmend sind, die nehmen dieses Körper-Geist-System in Anspruch. Und auch da ist keiner drin, der sich denn zwangsläufig identifiziert. Ja, es gibt auch so Vorstellungen, dass ohne Ego gäbe es keine Krankheit oder sowas, ne? Das ist auch Quatsch.
Aber was meinst du denn mit identifiziert?
Identifiziert ist, wie du und die Geschichte sind eins. Ich und der Zustand ist eine Soße. Ich bin so. Und da ist das, was es sieht, sowohl der Beobachter, der urteilt und sprechen kann, der Teil von Mind ist, als auch das stille, bezeugende Bewusstsein, die sind beide nicht vorhanden. Alles ist, ich und meine Geschichte ist ein und dieselbe Soße. Also der normale durchschnittskollektive Mind, der tickt ja so. Hm.
Naja, gut, also da meinst du ungefähr so dasselbe. Also mit dem Ego, das ist Definitionssache, weil ich, also ich habe jahrelang in der Psychologie gearbeitet und in der Psychologie ist das Ego eigentlich relativ, wie ich schon sagte, harmlos definiert als Selbstbild, das jemand von sich hat. Und das verschwindet ja nicht. Ja? Ich könnte ja immer noch sagen, auf der Ebene der Person habe ich eine halbwegs präzise Vorstellung, andere mögen das anders sehen, von mir mit meinen Stärken und Schwächen, was mich so als Mensch ausmacht. Ne? Und das würde man in der Psychologie als Ego nennen, ist nichts dabei. Ich habe mit dem Wort gar kein Problem eigentlich. Ich finde das gut zum Menschsein, genau wie du ja auch sagst, dass die Konditionierungen ja auch nicht alle abfallen, Gott sei Dank, sonst würden wir ja da liegen wie die Babys und gar nichts mehr wissen. Ja, weil Konditionierung heißt ja nichts anderes als erlerntes Verhalten letzten Endes. Und so gehört alles, ne? Dass ich weiß, dass ich bei Rot stehen bleiben muss, bei Grün über die Ampel gehen darf, bis hin zu, wie man die Schnürsenkel zubinden und da flohen. Ne? Ja. Also, wenn das alles fallen würde, das wäre schon ein bisschen unpraktisch. Aber ja, es kommen einfach diese Dimensionen hinzu, dass man weiß, dass man tief in der Stille näher in der Wahrheit und bei sich selbst ist, als in diesem Menschsein. Das empfinde ich auch so. Mhm. Und es kommt hinzu, was du so schön gesagt hast, dass man mehr Bewusstheit über sich selbst hat, also auch über die eigenen Konditionierungen. Und ich sehe das ein bisschen als Segen und Fluch zugleich, weil es heißt ja immer, das ist dann grenzenlose Freiheit. Ich würde es nicht sagen, ja, weil mir ja dadurch auch meine persönlichen Begrenzungen so klar sind. Ja, ich weiß ja, welche Muster und Konditionierungen ich habe, die mir weiterhin im Weg stehen. Und ich sehe auch, dass es
ja, mir da, da unzulässige Schlussfolgerung.
Okay.
Das ist ein Psychologe, der eine unzulässige Schlussfolgerung jetzt gerade macht. Sieh es, wenn es hier ist im Moment.
Ja.
Und ich stimme dir zu mit dem, danke für den Hinweis, dass du aus der Psychologie kommst. Ja, da wird der Ego-Begriff ganz harmlos, simpel benutzt. In dem spirituellen Befreiungsmomentum des Geistes, ich nenne das jetzt mal einfach so, klingt ein bisschen hochtrabend, da ist ganz praktisch, wenn wir diese Unterscheidung machen zwischen dem, was einfach nur ich sagt und dem, was anhaftet und anklebt. Aber ansonsten hast du völlig recht. Und Schlussfolgerungen sind eigentlich noch eine subtilere und dramatischere Form von Urteil. Also du siehst Limitationen in deiner psychoemotionalen Programmierung, wo auch immer. Mach keine Schlussfolgerung, dass die immer im Weg stehen. Im Weg von was denn eigentlich?
Ja. Ja, ich finde es auch nicht so dramatisch, weil ich kann dann schon auch mehr über mich lachen. Ich sehe okay. Die Freiheit eher darin, Frieden damit zu schließen. Ja, also mich zu erkennen als auf der menschlichen Ebene, als das Wesen, was immer Mensch sein wird und was auf der menschlichen Ebene immer limitiert sein wird. Weil es heißt ja immer, man wird dann Gott gleich, das ist doch Quatsch. Ich bin doch nicht Gott.
Nö, ist kein Quatsch.
Na, aus meiner Sicht ist das Quatsch.
Sag ich auch.
Ich bin nicht allwissend, ich bin nicht allmächtig, ich habe nicht alles erschaffen. Also bin
Das ist das falsche Bild von Gott, was erzeugt wurde, damit Mensch sich klein fühlen kann und Gott ist irgendwas Großartiges. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Sind jetzt noch ein paar Fässer aufgemacht.
Ja.
Doch, du bist in deiner göttlichen Natur. Der Mensch ist rein göttliche Natur. Und es ist Gott im Menschsein und Mensch in Gottsein. Das ist ein und dasselbe.
Na, ich wäre sehr zufrieden oder bin eigentlich sehr zufrieden damit zu sagen, ich bin ein individueller Aspekt des Göttlichen. Und das finde ich schon mehr als genug.
Okay.
Ja, damit bin ich schon sehr zufrieden.
Okay, gut. Alright. Ja. Danke für den Bericht.
Gerne. Und danke dir auch für dein Angebot heute hier und überhaupt.
Und es war, als du dich meldetest, war schon was bei Swantje, ne?
Mhm.
Na, leg mal los, Swantje.
Hallo, Adina.
Hallo.
Die Michaela schreibt, hallo, Adina und jetzt TV. Warum ist dann die persönliche Identifizierung in Situationen sofort am Start, wenn es sich nach der Verteidigung in Gesprächen zeigt?
Bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Warum ist die persönliche Identifikation sofort am Start? Und dann bitte nochmal den anderen Teil von dem Satz lesen.
Wenn es sich nach Verteidigung in Gesprächen zeigt.
Das kriege ich jetzt nicht so klar rüber. Grundsätzlich ist Kampf und Verteidigung sind die klassischen Ego-Positionen sozusagen. Das identifizierte Ich oder das Ego entsteht aus Mangelerlebnissen und negativen psychoemotionalen Eindrücken. Im Kleinkind gibt's noch nicht mal irgendwas, was ich sagt. Kleine Kinder sprechen über sich in der dritten Person, die benutzen ihren Namen. Ja? Und dann muss man ihnen beibringen oder sie picken es einfach auf, dass man dieses Ding Ich nennt, außer dass es auch einen Namen hat. Hm? Niemand wird mit Ich sagen oder Ego geboren. Es ist ein psychosomatischer Mechanismus, der sich entwickelt, und zwar entwickelt der sich durch negative Erlebnisse. Erlebnisse von Mangel, Erlebnisse von negativen Emotionen. Das formt den Tropfen im Ozean, der sich dann irgendwann als abgetrennt empfindet. Hm? Manche von euch können sich vielleicht sogar erinnern, dass wir gelernt haben, Ich zu sagen, aber da war kein Ich-Gefühl um das Wort herum. Das war irgendwie ein bisschen ulkig, aber anstatt zu sagen, Brigitte hat Hunger, habe ich halt gelernt zu sagen, ich habe Hunger. So, das wollten die Erwachsenen so haben. Denn so nach und nach bildet sich ein Empfindungszustand um das Ich-Wort drumherum. Und der ist, dieser Empfindungszustand, der ist entstanden aus negativen, vornehmlich Mangelerlebnissen. Also man hat nach was gefragt und es ist nicht sofort gekommen. Das geht auch schon im Kleinkindalter los, wenn das Baby schreit nach etwas und es kommt dann erstmal nichts. So wird das schon langsam geformt. Und weil ich und dann auch Ego, das identifizierte Ich, so auf diese Weise entsteht, ist es immer an Verteidigung und Kampf interessiert. Also das ist ein Grund, warum das gerade in Gesprächen, vor allen Dingen, wenn man nicht einer Meinung ist, warum das dann so stark verteidigend identifiziert reinkommt. Bin allerdings nicht sicher, ob ich deine Frage wirklich ganz verstanden hatte. Sonst sag noch mal was dazu oder schreib noch mal was dazu.
Dann gibt's noch eine Wortmeldung von Momo. Und zwar schreibt Momo: zu deinem Impuls, die Geschichte in den Moment fallen zu lassen. Dann verschwindet meine Identität, kam spontan. Das ist bedrohlich zunächst.
Hallo Momo, grüße dich, ja. Es stimmt. Es hat zunächst was Bedrohliches. Es hat was Bedrohliches, bis der bedrohte Anteil mit in den Moment fällt. Das, was sich bedroht fühlt, das ist noch wie so eine Alarmbereitschaftshaltung, die noch auf dem Abstand bleibt und guckt, wie 99,9% von dir in den Moment fallen mitsamt Geschichte. Und vielleicht ist es nur 0,1%, hängt noch darum und schaut zu. Und ja, das ist bedrohlich. Da so hat's das gelernt. Das darf nicht passieren. Da ist man außer Kontrolle. Wenn das mit in die Mitte nach hier fällt, dann ist keiner mehr da, der sich bedroht fühlen könnte. Irgendwann bedeutet ja die ganze Geschichte nach hier fallen zu lassen, unsere Einsichten aufzugeben, unsere, ja, nicht nur den ganzen unangenehmen Schrott von früher und Vergangenheit, nee, auch die Erkenntnisse, die tolle Stille, was immer. Das ganze Ding, was irgendwie in Worte passt. Und dann, was ist denn da dann übrig? Und das ist die letzte Frage, die allerletzte Frage jeden Egos ist: Wie ist es ohne mich? Und das versucht es quasi im Vorhinein, willst du es austüfteln oder von irgendwem beantwortet kriegen. um dann mal abzuwiegeln oder zu entscheiden, ob man denn jetzt wirklich 100% in dem Moment verschwinden will oder nicht. Es ist ein unterhaltsames Schauspiel. Und diese Frage ist nicht beantwortbar. Das ist erfahrbar, wie es ist. Und es ist nicht beantwortbar. Denn dieses letzte Verschwinden, die Art, wie das verpackt wird als Erfahrung, ist komplett individuell einzigartig, so wie du bist. Deswegen kann man da nichts vergleichen. Wir können Berichte lesen oder hören, können die interessant finden oder fasziniert sein. Wir können die nicht nachmachen. Jedes Erwachen ist so einzigartig und individuell wie der Mensch, dem das passiert. Okay.
Jeanette Nicole schreibt, hallo Adima, ist es am besten einfach nur zu sein? Alles andere sind doch nur Glaubenssätze. Ich merke immer mehr bei den Tagesabläufen, dass das meiste nicht geplant war. Das Leben hat sich ganz anders gespielt. Ich staune immer wieder. Wir, in Anführungszeichen das Ego, hat keinen freien Willen. Wie siehst du das? Danke.
Oh, das waren jetzt, glaube ich, mehrere ziemlich komplexe Sachen. Hallo, Jeanette Nicole, grüße dich. Zu Beginn hattest du im Grunde auch eine Formel, auch wenn die sehr wahr klingt. Ist es nicht am besten, einfach zu sein? Ja. Und auch das kann eine Formel werden. Weißt du? Es kommt drauf an, was, wenn du einfach bist, wenn du ein Menschwesen bist. An der Stelle finde ich die englischen Wörter eindringlicher, besser ein Human Being, ein Mensch und das Sein. Human Being. Das haben wir nicht im Deutschen, die Kombination. Also wenn du Sein entdeckt hast, einfach hier sein, darin erscheint dein Menschsein, ohne dass irgendjemand sich darüber nachgrübelt, Probleme damit hat, austüfteln will, kontrollieren, was weiß ich. Wunderbar. Und doch ist eben alles, was in Worte passt, auch wenn es Satsangformeln sind, einfach sein ist das Allerbeste, ja. Aber wenn der Mind anfängt, das zu übernehmen, das spirituelle Mind, das spirituell trainierte Mind, das spirituelle Ego, das ist das Übelste von allen. Das imitiert auch Erleuchtung, besser als eigentliche Erleuchtung je sein kann. Ja, der Mind kann alles auch imitieren. Also ich kann zu so einer Frage dann auch nicht einfach Ja sagen, obwohl die wahr und gut und sinnvoll klingt. Es geht immer drum. Ist es das, was jetzt gerade geschieht? Oder ist da irgendwas im Mind, was das vorschlägt und versucht, das aufzufropfen, anstatt von dem, was gerade geschieht? Und den zweiten Teil von was du gefragt oder beschrieben hast, das muss ich nochmal hören. Oder lies einfach alles vor, Svante, wenn es nicht ganz klar ist, was ich jetzt damit meine.
Okay. Also nach der Frage, am besten nur zu sein kommt, alles andere sind doch nur Glaubenssätze, Fragezeichen. Mhm.
Ja, das ist auch einer. Ne? Das ist halt auch einer. Einfach nur sein kann auch ein Glaubenssatz werden, den der Mind auch mit ablegt und dann anwendet als ein Anstatt. Und dann kommt aber noch mehr, ne, in dem Text von, ja.
Ich merke immer mehr bei den Tagesabläufen, dass das meiste nicht geplant war. Das Leben hat sich ganz anders gespielt. Ich staune immer wieder. Wir, in Anführungszeichen das Ego, hat keinen freien Willen. Wie siehst du das?
Stimmt. Sich vom Leben überraschen zu lassen, auch sich vom Leben tragen zu lassen oder manchmal sage ich auch, dem Leben der Existenz oder Gott endlich die Chance zu geben, du zu sein, genauso wie du bist, weil deswegen bist du hier. Und freier Wille, die Wortekombination ist schon Unfug. Weil wollen ist nicht frei. Und frei hat kein Wollen. Also diese ganze sehr bekannte, berühmte Kombination freier Wille ist was, was mich schon seit Jahren immer wieder zum Lachen bringt, so aus dem Bauch raus, freier Wille. Ja. Sobald du was willst, geht's ja drum, dass das, was jetzt hier ist, muss anders sein. Das ist das Leidenskonzept. Und wie gesagt, frei ist einfach frei. Frei ist frei vom Freisein. Ja, ich habe das Handzeichen gesehen, Eve. Ja. Lass dich weiterhin überraschen im Alltag vom Leben selbst. Das ist wunderbar. Da geht's lang. In der Offenheit, wo Überraschung Platz hat, wo man sieht, ach ja, da gab's einen Plan und da gab's irgendwelche Erwartungen und da gab's, das ist nicht vermeidbar. Wir können auch den Mind nicht vermeiden. Und wenn es nicht anklebt, dann kann das Leben reinkommen und sagen, naja, aber da war dein Plan, haha, und hier ist, was jetzt wirklich geschieht. Oder auch, wie du Gott zum Lachen bringst, sag ihm ihr deine Pläne. So, da ist ganz viel Weisheit drin in diesem kleinen Spruch. Okay. Danke für die Mitteilung. Gibt's gerade noch was aus dem Chat? Ja, dann machen wir das noch und dann kann Eve dann nochmal dran.
Narasimha schreibt, Hi Adima, was ist der natürliche Zustand? Wie realisiert sich der natürliche Zustand?
Erstmal grüße dich, Narasimha. Ja. Grüße dich. Der natürliche Zustand, das klingt, als würde das ein Etwas sein. Wenn es das wäre, könnte es auf keinen Fall für alle passen. Weder für dich, noch für mich, noch für sonst irgendwen. Natürlich sein ist komplett unvorhersagbar. Denn Leben selbst hat ja keinen Plan, keine Absicht, irgendwie zu sein. Es geschieht im Moment. Und indem es geschieht, nimmt es eine Form, über die wir hinterher, im nächsten Moment, können wir was sagen über den vorigen Moment. Präzise, genau im Jetzt können wir nicht mal was drüber sagen. Was ist das natürliche Sein? wenn es überhaupt eine Definition haben kann, dann ist es die Stille, die nicht kommt und geht. Das ist das Einzige, was wir in Wahrheit alle teilen. Immer. Vor, während und nach unseren Inkarnationen und dazwischen und drumherum. Und das ist kein Etwas. Wie immer du gerade bist und wie immer du warst und noch sein wirst, das sind deine Einladungen ins Jetzt, genau da drin zu sein. Und das, was in der Lage ist, bewusst, wach, offen, jetzt hier zu sein, das ist schon immer in Wahrheit hier gewesen. Das, was wach ist, ist immer wach. Das, was wahr im Jetzt hier ist, ist immer wahr im Jetzt hier. Das, was als Liebe in Liebe ist, ist immer als Liebe in Liebe jetzt hier. Und daraus sind wir gemacht sozusagen. Das hat aber keine beschreibbare Form als ein Ding. Deswegen ist die Frage in dem Sinne nicht leicht zu beantworten. Aus Stille im bewussten Hiersein erlebst du all die Formen, die du sein kannst, alle die Wellen, die sich auf der Oberfläche des Ozeans zeigen. In Essenz sind die alle verbunden in dem, was dein natürliches Sein ist. Aber das hat keine Signale oder Anzeichen, nach denen wir Ausschau halten könnten, die sich als wie eine Eigenschaft oder so zeigen würden. Okay. Eve, du hattest dich zwischendrin mal bei der vorherigen Frage gemeldet. Ist das noch da?
Ist schon noch da, nur hat sich die Frage gerade verändert. Ja. Ich habe, weil das jetzt auch gerade passiert ist, also ich weiß nicht, die Frage ist, ob du das auch kennst oder nein. Also es ist so wie jetzt gerade, dass wenn die Energie sehr ansteigt, dass es mich so in die Stille zieht. Dass ich dann so blank bin, dass mir noch nicht mal mehr die Worte irgendwie so einfallen. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern, was du zuletzt gesagt hast, obwohl ich versucht habe, aufmerksam zuzuhören. Das passiert mir oft, also zum Beispiel, dass ich einen Einkaufszettel lese und das Wort gar keinen Sinn ergibt, sondern da nur so eine komischen blauen Zeichen auf dem Zettel sind und ich weiß dann gar nicht, also weißt du, was ich meine? Die Lehre nimmt so überhand, dass ich mich schon sehr, sehr drauf konzentrieren muss, überhaupt zu funktionieren. Ist das ein Phänomen, was mit der Zeit wieder ein bisschen besser wird? Oder passiert dir das auch immer noch? Oder?
Besser werden wollen ist der falsche Ansatz. Das ist zu viel Stress. Da sind so Erwartungshaltungen dahinter. Ich würde sagen, das sind Phänomene, wo sich in der Psychologie der Buddhas, so nennen wir das jetzt einfach mal, ja, da gibt's jetzt nicht so viel Literatur drüber, aber es müssen ja auch in dieser Physis Gehirn müssen ja auch Angleichungen stattfinden, ja. Einkaufszettel lesen ist linke Hirnhälfte. In dem Verschmelzerleben im Sein hier sein ist rechte Hirnhälfte. Etc. etc. ja, Wahrnehmung, Perception auf Englisch, Denken, Logik, Wissenschaft, das sind ja verschiedene Bereiche, verschiedene Areale. Und da verändert sich auch was im Hirn. Ja? Ich könnte dir jetzt auch ganz platt sagen, ja, das wird wieder besser. Das ist aber irgendwie nur eine halbe Wahrheit und damit ist es eine ganz große Lüge. Auch halbe Wahrheiten sind noch schlimmer als Lügen. Ja? Das sind Phänomene, die auftreten, weil in dem Körper-Geist-Apparat zu Lebzeiten muss ja in der Nervensystemverschaltung und im Gehirn auch andere Sachen dann stattfinden. So. Ist nichts weiter Bedenkliches, wenn du deinen Alltag und alles noch gut geregelt kriegst. Etwas ist da, was das sieht. Gott, da guckst du diesen Zettel an, den hast du selber geschrieben und das macht alles keinen Sinn. Ich finde das witzig, ja.
Das ist auch witzig.
Ja, das ist, dann müssen wir wie die Delfine sein und immer in die andere Hirnhälfte rüber und dann kannst du wieder lesen. Ja.
Das dauert halt alles. Es kommt dann schon irgendwann, die Information bahnt sich dann so ganz langsam ihren Weg.
Ja, genau.
Das dauert halt.
Ja.
Ja.
Ja. Und das, was sich darüber Sorgen macht und meint, das müsste besser oder anders, das darf zur Ruhe kommen. Weil das, weißt du, das reguliert und stellt sich ein, perfekt von selber.
Naja, besser machen. Ich meinte eher so, normalisiert sich das wieder so ein bisschen mit der Zeit. Das wollte ich eigentlich wissen.
Ich hoffe, es entwickelt sich nicht zurück.
Ja, das wollen wir auch nicht. Das ist wahr.
Ja.
Ja.
Ja, das ist manche psychosomatischen Mechanismen. Das ist, hat jetzt nichts mit dem Einkaufszettel zu tun, aber es kommt an der Stelle jetzt rein. In dem Aufwachen-Shift verliert man eine ganze Menge psychosomatische Mechanismen, die vorher das Ego beschützt haben. Und die sind auf einmal außer Kraft. Einige davon müssen durch intelligentes Neuanpassungslernen bewusst nicht zurückinstalliert werden, sondern wie ein Rollenspiel im Leben mit aufgenommen werden. Die müssen durch intelligentes, bewusstes Verhalten quasi ersetzt werden. Das ist ein ulkiges Erfahren zunächst mal. Ich sag dir mal ein Beispiel. Ich habe irgendwann die damalige Schwiegermutter, also die Mutter vom damals Boyfriend, lauter Essen auf meinen Teller tun lassen, von dem ich ganz genau wusste, dass ich das alles nicht vertrag. Ja, zu dem Zeitpunkt war Nein sagen eine derartige Abwegigkeit. Nicht eine neurotische oder psychische Störung. Es war einfach derartig abwegig, derartig sowas von weit entfernt. Nein sagen war keine Option. Ja, und dann habe ich diese Mahlzeit auch zu den größten Teilen zu mir genommen, war circa 2 Tage richtig magenkrank und habe halb lachend und halb fluchend erkannt, dass ich an der Stelle Nein sagen installieren muss für dieses System. Alles andere macht keinen Sinn. So. Ja. Da drin zu sitzen und von mütterlicher Hand auf den Teller was zu bekommen, das war so gottvoll. Ja. In so einer großen Familie sowas, ja. Und alle gerade gut drauf. Und dann da irgendwie Nein zu sagen und Debatten anzufangen, warum ich jetzt das nicht esse und das auch nicht esse und das auch nicht esse. Ist ja immer schwierig, ne, Essen abzulehnen, was Leute hingebungsvoll gekocht haben. Also es gibt Reibung. Das ist ein Dilemma. Das ist so ein Beispiel. Ja? Und dann Abgrenzungsmechanismen, weil es gibt ja keine Abgrenzung mehr. Und dann ganz bewusst auch wieder Abgrenzungsmechanismen installieren. Also psychosomatisch ist da so ein bisschen was zu lernen und eben auch mit der wissenschaftlichen und der fühlenden Hirnhälfte, mit dem Denken und dem Empfinden.
Ja, wobei ich aber rein also physiologisch so vom Empfinden her das Gefühl habe, dass beide Hirnhälften sehr stark umgebaut werden. Also ich spüre intensivst oft, das ist so gepritzelt und so richtig heftig manchmal. Mal unterm Scheitelchakra ganz zu schweigen, das manchmal brennt, als könnte man ein Spiel drauf braten. Also da tut sich insgesamt schon viel, das ist wahr.
Stimmt. Ja, es wär interessant, wenn wir mehr Literatur, Bücher und Forschung und echten Research darüber hätten, haben wir nicht. Es gibt ein bisschen was von Osho. Ich glaube, das Buch heißt sogar Die Psychologie der Buddhas oder heißt es nicht. Es gibt ein Buch, The Psychology of the Esoteric. Da sind viele Hinweise auch darüber drin. Und das andere heißt Dimensions Beyond the Known. Die waren beide lange nicht im Druck. Ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt, keine Ahnung.
Ja, es ist ganz interessant. Mich erinnert das gerade, ich habe vor einigen, nicht so ein paar Jahre her, mal ein Video gehört oder auch ein Buch. Mit einer Freundin hat dann das Buch auch gekauft, eine Harvard-Professorin, ich glaube, sie war sogar Neurologin.
Ah, ja.
Kennst du die Geschichte? Die hat einen Schlaganfall auf der linken Gehirnhälfte und war ad hoc erleuchtet, weil die linke Gehirnhälfte komplett tot war.
Ja.
Und wusste nicht, wie ihr geschieht, weil beim Licht und alles hat sich großartig gefühlt, hat es aber gerade noch irgendwie geschafft, einen Freund anzurufen, dass sie jetzt einen Schlaganfall hatte, weil so viel konnte sie im letzten Moment noch aus ihrer eigenen Expertise her erkennen und mitteilen, musste aber alles linkshemisphärische dann wieder wirklich lernen, also von Schreiben, Lesen, ganz von vorn her.
Ich glaube, das gibt es in YouTube auch.
Bitte?
Ich glaube, die hat es auch als YouTube-Film rausgebracht.
Genau, ich glaube, ich habe mal ein Video dazu gesehen. Also es ist wirklich interessant.
Das ist wissenschaftlich und in jeder Hinsicht interessant, was sie dabei getragen hat. Okay, möchte jetzt nochmal wieder Zeit geben in den Chat, wenn da was ist.
Danke.
Die Michaela schreibt, das passt sehr gut, denn dieses Verteidigen fühlt sich als Körper auch an wie ein Angriff.
Ja. Stimmt. Das ist ja auch nur die andere Seite von Angriff. Es gibt ja dieses Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, es ist das Gleiche auf einer Skala hin und her geschoben. Das ist was Polarisierung immer ist. Ja, an den beiden Extrempunkten sieht das so aus, als wäre es was ganz Unterschiedliches. Und eigentlich ist es ein und dasselbe, wird nur auf einer Skala von Mind hin und her geschoben. Wenn der Mind zwei Punkte hat und irgendwas, was er hin und her schieben kann, da ist er happy. Und wo wir hier hindeuten und was auch den Körper entspannt, der hat das total gerne, genau jetzt, in der Mitte von jetzt hier zu sein. Ah, da kann alles entspannen. Können die Organe besser arbeiten. Das ist so ähnlich wie Tiefschlaf. Erwachtes Leben führen. Jetzt kommt's, das ist witzig. Aber es ist so ähnlich wie Tiefschlaf. Im Tiefschlaf ist ich und meine Geschichte vorbei. Komplett abwesend. Ja, in der Traumebene gibt's ja noch dasselbe Ich. Das träumende Ich im Schlaf ist dasselbe träumende Ich wie das träumende Ich im Wachzustand. Es ist genau derselbe Mechanismus. Im Schlafzustand, in den Träumen, kann der dann noch Gravitation überwinden und so, ne? Noch die Physikalitäten dieses irdischen Daseins auflösen. Aber ansonsten, das ist genau dasselbe Ich. Und im Tiefschlaf ist ich und meine Geschichte komplett zur Ruhe und Ende. So, jetzt wissen wir aber alle, dass es Tiefschlaf gibt. Das bedeutet, dass während des Tiefschlafs ist ein Restbewusstheit, ein Restbewusstsein über Tiefschlaf. Sonst wäre das Wort nie erfunden worden, wenn es kein Bewusstsein über den Tiefschlaf gäbe. Da ist nicht jemand, der den Tiefschlaf sieht, weil die schlafen alle, die jemands. Und doch ist das ein Beweis, der die Tatsache, dass es das Wort Tiefschlaf gibt, beweist schon, dass da ein Restbewusstsein sein muss. Eine Wahrnehmung, die des Tiefschlafs gewahr ist, während der passiert. Und wir haben den alle so gern. Ja, wir gehen alle unglaublich gern schlafen und finden das toll, wenn wir gut schlafen. Und da sind unsere Liebsten nicht beteiligt. Da ist die Familie weg. Sogar die Lover. Wir gehen total gerne in diesen Tiefschlaf. Und das Ende, das wahre, wirkliche Ende von ich und meine Geschichte im Wachzustand, das ist im Grunde ganz ähnlich wie Tiefschlaf. So, und da drin finden diese polarisierten, üblichen Kämpfe oder irgendwas hin und her schieben auf einer Skala. Wenigstens und ein bisschen was und so, was der Mind so alles abwiegelt und macht und tut. Das muss da nicht stattfinden. Das Verrückte ist, von außen geguckt, ist ein Mensch, der so lebt, der sieht nicht unbedingt dramatisch anders aus. Man kann das nicht zwangsläufig so in den Handlungen, Bewegungen, Äußerungen oder Zustandsemanationen, kann man das gar nicht dran festmachen. Okay. Versucht mal, den Tiefschlaf zu beobachten. Nehmt das als letzten Wunsch mit rein vorm Einschlafen. Irgendwann klappt's. Gewahrsein über Tiefschlaf. Sehen, wie der Tiefschlaf reinkommt und auch wieder aufhört und dann der Zwischenzustand ins Aufwachen. Reines Gewahrsein. Ohne irgendein jemand, der das tut oder macht oder hat. Okay.
Momo schreibt, danke, da forsche ich mal nach. Da ging es um die Identität.
Ja. Ja, okay. Und lass uns hören, was die Forschung ergibt. Schau nach. Das ist genau der Weg. Nichts glauben, nicht einfach was übernehmen, was gesagt wird. Selber forschen, selber nachschauen.
Gibt es noch zwei neue Teilnehmer im Chat? Einmal Shirin Mo schreibt guten Abend und der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem Namen Mensch schreibt Om Shanti.
Guten Abend und Om Shanti. Hallo.
Momo schreibt nochmal, ich habe noch eine Frage. Was könnte mir helfen, mich zu trauen, die Angst, das Bedrohliche auch in den Moment fallen zu lassen? Punkt. Habe das Gefühl, da hänge ich schon länger fest.
Also vielleicht fehlte das Wörtchen, die Angst, das Bedrohliche in den Moment fallen zu lassen, zu überwinden. So verstehe ich das. Es geht auf jeden Fall in die Richtung. lass die Angst dein Führer sein an der Stelle. Das bedeutet, begib dich da ganz und gar hinein und sieh, was dann passiert. Da muss nichts anderes von irgendwo außen oder psychisch oder therapeutisch oder sonst wie da jetzt angewendet werden. Du brauchst keine weitere Zutat. Es wird auch genannt, sehenden Auges in den Brunnen fallen. Sehenden Auges mit wachen Sinn, wie in so einen tiefen Schacht hineinfallen. Lass die Angst dich führen, genau in die Mitte des Moments, so wie die Angst sich darstellt. Da fällst du kopfüber mit wachen Sinnen rein und siehst, was sich zeigt, was immer. Weiterfallen, bis du irgendwann unten am Boden so auftitschst rum. Und das trägt dich dann hoch. Es muss bis zum Touchdown durchfallen. Denn von diesem Momentum wirst du hochgetragen, da musst du nichts tun. Die Angst, den Führer sein zu lassen oder auch an alle anderen, die zuhören, Wut, was immer. Es kann der innere Führer sein. Das Hadern damit oder das Überwinden wollen oder das Weghaben, das ist zu schwierig, zu kompliziert und auch nicht notwendig. Das ist genau das, was dich führt, in die Mitte von jetzt genau da zu gucken. Und an der Stelle betone ich auch gerne mal, es gibt psychosomatische und psychische Anteile von zum Beispiel Entwicklungstraumastörungen und solchen Dingen, die brauchen eine etwas anders geartete Hilfestellung. Aber ich glaube, was du beschreibst, Momo, das ist so die klassische psychisch kreierte Mindangst. So der Buhmannmacher. Und lass das dein Führer sein, geh da 100% mit. Und schau. Mitten rein. In deinem eigenen Tempo. Und natürlich, wenn man kopfüber wirklich in den Brunnen fällt, dann hast du dein Tempo den Gesetzen der Schwerkraft übergeben. Und das Schwere fällt dann auch ab. Wie Glück. Okay.
Narasimha schreibt nochmal, kannst du den Aufwachen-Shift genauer beschreiben? Was hat sich bei dir in der Wahrnehmung verändert?
Oh je. Das Erste, was kommt, ist, ach du liebes bisschen, das ist jetzt schon so lange her. Ich habe es tatsächlich in einem Buch beschrieben, so gut ich konnte. Das Buch heißt Unschuldiges Leben. Das ist die Übersetzung von meinem Namen, Jivan Adima. Unschuldiges Leben vom Ende einer Suche. Das gibt's als E-Book auch immer noch. Ich glaube, im Print gibt's jetzt nicht mehr, aber als E-Book gibt's das immer noch. Kann man bei Amazon auch kriegen. Da habe ich es so gut wie möglich beschrieben. Und die Verpackung von den Erlebnissen. Erfahrung und Erlebnis ist immer eine Verpackung. Das ist das Bonbonpapier. Das ist nur eine Verpackung. Das, was beschreibbar ist, ist Verpackung. Da drin ist das, was essentiell ist und das hat weder eine Form noch eine Nichtform. Die beschreibbare Verpackung, die ist für jeden Menschen einzigartig anders. Bei mir war, soweit ich es jetzt erinnere, es war nicht groß was Dramatisches. Es gab Und bitte, das ist nicht die Anleitung, das muss jetzt nicht euch auch so passieren. Es gab so eine kleine physische Sache, so wie eine seitliche, so ein Ritschratsch bei einer Kamera. Ja, wenn man den Kameraklicker klickt und durchguckt, dann sieht man so eine seitliche Bewegung, oder bei alten Kameras zumindest war das so. Sowas gab's. Ich hatte eine Tasse Tee in der Hand und saß hinter der Buddha-Halle in Pune in dem Ashram. Und da lief Audiodiskurs. Ich weiß nicht was oder welcher. Oshos Stimme war da. Und da gab's so dieses Tschüpp. Und ich schaute auf Bambusblätter im Sonnenlicht. Und da lief eine kleine Katze unten vorbei. Die gehörte da nicht hin, aber die waren da. Und darin, ja, auch als Gedanken die Realisation, dass ich das alles bin. Ich bin das Bambusblatt, das Sonnenlicht darin, die Luft, die ich atme, die Katze, die vorbeiläuft, die Klänge. Es war nicht großartig dramatisch oder so. Und dennoch unbeschreiblich glückselig erweiternd in Ausdehnung. Und auch das war nicht besonders dramatisch. Es war überhaupt nichts Besonderes. Und ich habe es auch nicht irgendwie genannt. Ich wusste auch nicht, das ist jetzt Erwachen. Und doch, das war die Zäsur, diese Zeitlinienmarkierung. Und in diesem Erkennen war auch ganz viel Gelächter sofort darüber, dass dieser Körper-Geist-Apparat, der da sitzt und unglaublich viel Anstrengung mit Meditation und spiritueller Therapie und alle möglichen Heilungsgeschichten, dies und das, dass das alles nicht dahin geführt hat, wo ich jetzt gerade saß. Nicht, dass es alles überhaupt keine Rolle spielte, aber dass nichts davon eine Ursache war für irgendeine Wirkung. Und das war schon gigantomanisch komisch. Das war echt guter Grund zu lachen. Und in den Folgetagen und Nächten, da passierte das übrigens zum ersten Mal, Gewahrsein über Tiefschlaf, dann kam das spirituell trainierte Ich rein und sagte, das ist ein Beweis für Erleuchtung. Ha, ha, ha. Autsch! Alleine, dass ein Anteil im Innern so einen Quatsch dann redet, das tut schon weh. Das ist schon fast wieder wie eine Abtrennung. Und dennoch, das stimmt, das geschah damals. Und ulkigerweise am zweiten oder so Morgen nach diesem Event, nach dem physischen Aufwachen, kam eine Stimme und sagte, oh Scheiße, ich bin wieder da. Das war viel besser, nicht hier zu sein. Und darin waren Zweifel. Ist jetzt was verkehrt gelaufen? Was ist jetzt passiert? Ich wusste nicht so genau. Osho war aus dem Body schon raus. Den konnte ich nicht fragen. Ich wünschte mir dann einen Austausch, jemanden fragen zu können. Damals waren ja nicht hunderte von Satsang-Lehrern unterwegs und auch kein Internet. Und hörte denn an demselben Tag noch, dass ein alter Osho-Schüler, Samdarshi, glaube ich, hieß er, ja, Samdarshi war in Pune, der war erwacht und gab Satsang. Das war was ganz Verpöntes und sowas, wo wir auf gar keinen Fall hingehen sollten, ne? So. Es waren so die Regeln damals, die ungeschriebenen. Ich dachte, oh ja, da sofort, wo ist denn das, da muss ich hin. Und habe dann bei Samdarshi so beschrieben, berichtet. Es war gar nicht so leicht, es war schwierig zu beschreiben. Und erhielt wie so eine Art Bestätigung für den Bericht und auch eine Ermutigung, da jetzt einfach stillzuhalten, weiter zu beobachten, nicht Hü und nicht Hott damit zu machen. Und das hat irgendwas auch gefestigt. aber nicht wieder nicht im Sinne von Ursache und Wirkung. So, das ist, was ich jetzt gerade so erinnere. Das ist aber kein Rezept, keine Anleitung. Deins wird ganz spannend und einzigartig deins sein. Ja, dieses Shift-Erlebnis, das ist einzigartig. Was es benötigt, könnte man sagen, ist, dass es gibt so einen Punkt, wo Rückkehr in die Ich- und meine Geschichte-Position nicht mehr möglich ist. Und dieser Punkt wurde überschritten. Der muss überschritten sein. Und dann siehst du, dann sieht man wahrscheinlich, wie so Versuche zurückzukommen in die Position. Ja? Der Mind liefert ganz klar diese Einladungen. Dann sammelt er Beweise für Erleuchtung, dann sammelt er Beweise für Unerleuchtung. Ja, das sind Versuche, in diese Macher- und Besitzerposition wieder reinzukommen. Und indem das geschieht, kommt das Befreiende, das Lachen, das Unwahre darin, zeigt sich und guckt dich an und ist ganz klar. Du kannst dich damit nicht mehr identifizieren. Geht nicht. Das ist ein starker Erfahrungswert. Ja, das ist so, was ich da so in etwa drauf antworten kann. Entdecke du deine Art und Weise, wie sich's dann darstellt. Berichte uns bitte. Es ist immer interessant und erbaulich, auf eine Art solchen Berichten zuzuhören. Hat was Leichtes und Lichtvolles. Ich höre es gerne auch von euch. Nicht zurückhalten, auch manchmal passieren diese ganz starken Durchbrucherlebnisse und dann fällt jemand zurück, kommt alles vor. Ja, ist mir auch passiert, als ich bei Papaji war. Und dann nochmal die Rückinstallation hat da geklappt. Sozusagen, da war der Punkt ohne Wiederkehr war nicht überschritten. Das war 10 Tage und Nächte kompletter, gültiger Samadhi-Zustand, auch von Papaji bestätigt. Und dann das Zurückfallen in Ich und meine Geschichte. Sehr wertvolles Erlebnis. Und dann nochmal, hat es nochmal 8 Jahre in Anspruch genommen, die in denen niemand vorhanden war, der jetzt irgendwie versucht hätte, da eine Rückinstallation wieder nicht zu installieren oder da gab es keine Probleme mit. Ja, das sage ich aus heutiger Sicht, es hat dann nochmal 8 Jahre in Anspruch genommen, alles unvermeidbar. Inzwischen ist das Momentum noch schneller. So viel Erwachen passiert. Dann gibt's auch mehr Hilfe. Man kann sich austauschen, sogar an seinem Computer abends zu Hause im Zoom, im YouTube. Wer hätte sich sowas vorstellen können? Auch viel Vereinfachung. Und es wird gebraucht. Wir brauchen so viel vereinigte Wachheit wie möglich. Zu unserer Freude für Om Shanti als große Sangha und für die Mutter Erde. Das ist das, was wir da zurückgeben können. Unser Licht. Unsere Leichtigkeit, unsere Herzensfreude, unsere Liebe, unser Frieden. Ist alles da. Ist alles schon angelegt im Innern. Okay. Wir haben noch eine Minute. Hast du noch eine Minutenfrage, Swatje?
Also hier gibt es viele Dankeschöns und Schöns Und Momo schreibt, danke, das spricht mich an. Die Angst, den Führer sein zu lassen, denn das ist die Instanz, die immer noch aufpasst. Das hattest du anfangs gut beschrieben. Dein Tipp spricht mich sehr an.
Cool. Genau, das ist das, was in Kontrolle bleibt. Das, was aufpasst. Ja. Genauso können wir auch völlig verloren sein, unser Führer sein lassen. Was immer der jeweilige nicht gewollte innere Monsterzustand ist, lass das dein Führer sein. Das führt 100% da mitgehen ins Jetzt. Und denn durch das, was genannt wird, die dunkle Nacht der Seele. Manchmal ist es auch gar nicht so dunkel, manchmal ist es bunt und laut. Je nachdem, wie die verschiedenen Bardo-Zustandsveranlagungen so sind. Alles spannende, wunderbare Themen. Können wir gerne fortsetzen? Ah, der nächste Termin, den finde ich toll. Das ist ein Gruppen-Live-Chat. Also für mich nächster Termin am nächsten Mittwoch, den 26. auch mit Jetzt TV. Gruppen-Live-Chat mit den Lehrern und Lehrerinnen vom One Spirit Festival. Finde ich sehr spannend, freue mich drauf. Dann am Sonntag, den 30. morgens um 11, da mache ich im Zoom meine Satyamitra-Treffen. Das ist nur im Zoom, das ist nicht über YouTube. Und den Link findet ihr auf meiner Website adimasudeva.com im Kalender, im Schedule. Also noch nicht, die Links stelle ich nur so ganz kurz vorher dann ein. Und ja, danach gibt es dann Live-Termine in Freudenstadt beim One Spirit Festival. Danach fliege ich dann nach Deutschland für eine Woche und hoffe, euch, einige von euch, manche, viele, in Freudenstadt zu sehen. Om Shanti. Bis dahin. Tschüss.